Are you ready?
Die Podcast Akademie mit Wolfgang Fehrenschack.
Meine heutige Podcast-Folge in der Podcast Akademie dreht sich um das wunderbare Feld Storytelling. Wie man vielleicht ein bisschen im Hintergrund hören kann, sitze ich hier am malerischen Ammersee, wo so langsam die Sonne herauskommt, die Wellen plätschern ans Ufer. Und mir gegenüber sitzt einer der führenden Storytelling-Päpste in Deutschland. Es gibt eigentlich mehrere Päpste.
Ich wurde noch nie Papst genannt, damit muss ich mich jetzt erstmal arrangieren.
Also ich freue mich, dass Thomas Pitschak sich für mich Zeit nimmt. Pitschak ist richtig ausgesprochen. Ja. Thomas Pitschak ist Buchautor. Das ist aber nicht alles, was er macht oder gemacht hat. Aber vielleicht können Sie mal kurz selber erzählen, was Sie denn so auf der Vita stehen haben.
Ja, sehr gerne. Ich bin Buchautor und strategischer Storyteller. Die Geschichte dahinter in aller Kürze. Mit 20 wollte ich unbedingt Romane schreiben. Und ich habe begonnen und es gab wirklich viele Versuche, aber einer war eigentlich schlimmer als der nächste. So habe ich, obgleich ich Literatur studiert habe und Philosophie, das hat alles nichts genützt, habe ich dann irgendwie schweren Herzens beschlossen, das mal sein zu lassen und bin Journalist geworden. War die meiste Zeit Chefredakteur und zuletzt bin ich dann Geschäftsführer geworden bei Chip in München. Ja, und vor 4 Jahren bin ich ausgestiegen. Und weil ich mich erinnert habe an diese Zeit, wo ich unbedingt Schriftsteller werden wollte. So habe ich es damals genannt. Heute würde ich eher sagen, Autor klingt für mich ein bisschen neutraler. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ich schreibe Bücher, ich habe 2 Romane geschrieben, dritter ist gerade fertig geworden, was mich total freut. Also es ist ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl. Banderzählungen noch. Und dann dieses Buch über Storytelling. Tell me, wie Sie mit Storytelling überzeugen, heißt das Buch. Ja, dieses Buch und ein Blog, den ich dazu schreibe, strategischesstorytelling.de, das mache ich, weil ich Leuten helfen will, die ähnlich wie ich im Management waren, im Wirtschaftszusammenhängen und da Menschen überzeugen wollten, mitnehmen, einfach so gemeinsam Dinge tun und vielleicht Teil der gleichen Geschichte zu sein. Und dazu gehören Fähigkeiten, die ich mir mühselig erworben habe und immer noch erwerbe. Ich glaube, es hört einfach nicht auf und die versuche ich weiterzugeben. Weil ich glaube, das Storytelling, vielleicht das der letzte Satz, so eine Schlüsselqualifikation ist in unserer Zeit, wenn man erfolgreich kommunizieren will.
Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon zum Thema Storytelling. Storytelling heißt, ich sage jetzt mal übersetzt, Geschichten erzählen. Und Geschichten erzählen wir Menschen ja schon, seit wir auf der Welt sind. Das begleitet uns ja durch die Zeiten, durch die Geschichte und gibt uns auch Identität. Seit ein paar Jahren hat Storytelling aber eine neue Qualität, eine neue Bedeutung bekommen. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht Storytelling? Was ist das Besondere daran?
Es hat eine neue Bedeutung bekommen, glaube ich, weil es zunächst in den USA und jetzt auch seit einigen Jahren in Deutschland erkannt wurde und auch wissenschaftlich belegt, wie stark Storytelling, also das Erzählen von Geschichten, vielleicht übersetzt man das einfach so, auch in Wirtschaft, in ökonomischen Zusammenhängen wirkt. Also zum Beispiel an der Stanford-Uni wurden viele Versuche gemacht. Man hat geguckt, woran erinnern sich die Leute, wenn so Pitches sind für Produkte oder Aktionen oder so. Ja, dann sind es mehr die Fakten oder sind es die Geschichten? Und da war so ein ganz klares Votum für die Geschichte. Also wenn ein paar Pitches gelaufen sind, halbe Stunde später, werden die Leute gefragt, woran erinnert ihr euch? Und sie erinnern sich immer an die Geschichte und fast nie an die Fakten. Das ist interessant. Oder, also das ist der eine Punkt, starke Erinnerung. Und das andere, wenn ich Dinge verkaufen will, also das wurde ganz stark analysiert, da wenn in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, von Psychologen, von Neurowissenschaften. So, wenn Menschen was verkaufen wollen, zum Beispiel, wenn ich sie dazu kriegen möchte, zu spenden für etwas, dann ist es sehr sinnvoll, eine Story zu erzählen, mit Bildern, mit Videos, mit Worten, plus Fakten. Wenn ich keine Fakten habe, dann glauben sie mir wahrscheinlich nicht. Aber das beides zu verbinden, das ist die hohe Schule. Und dann, so die Forschungsergebnisse, wird einfach deutlich mehr gespendet. Faktor 2, 3 haben sie plötzlich liegen, nur weil sie einfach plötzlich neu auf das Thema gucken und sagen, eine Geschichte ist gut, es berührt die Menschen ja viel stärker. Und es ist eigentlich eine uralte Kunst. Ne?
Ja, das ist jetzt der Punkt. Also jetzt haben Sie selber schon gesagt, mittlerweile reden wir ja auch teilweise von digitalem Storytelling, wo verschiedene Kanäle parallel bespielt werden. Mein Kernthema ist ja Podcasting. Mhm. Ich bin auch als gestandener Radiomann jemand, der der festen Überzeugung ist, dass die schönsten Geschichten im Kopf passieren. Also meines Erachtens nach ist Lesen und Hören eigentlich ohne visuelle Unterstützung eine viel, viel griffigere Form von Erzählung als eine Erzählung im Kino, wo ich Bilder vorgefertigt bekomme. Die Bilder, die im Kopf entstehen, sind meines Erachtens viel größer, viel mächtiger, sehr viel emotionaler und intensiver als das, was mir als ein Film liefern kann. Sehen Sie da, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, es wird visuell begleitet über Video und alles Mögliche. Wo ist für Sie die Stärke von Geschichten erzählen?
Also ich würde das vielleicht erstmal gar nicht, ich verstehe, was Sie sagen, ich würde das Pferd gar nicht gewichten. Ich würde erstmal neutral drauf gucken und sagen, okay, was ist eine Geschichte? Das war ja auch ein Teil der Frage, Ihrer ersten Frage. Und eine Geschichte ist für mich relativ simpel. Man könnte sagen, es ist eine gewisse Struktur, in der ich Dinge anordne, wie auf so einer Zeitleiste. Und da gibt es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. So was beginnt, ja, dann tritt jemand auf, vielleicht eine Figur, nennen wir es mal einen Held. Und der Held möchte irgendwas, hat dann Schwierigkeiten, erreicht das Ziel nicht, ne, muss sich immer mehr anstrengen, um das Ziel zu erreichen. Und am Ende kriegt er das. Vielleicht, wenn es gut geht und wenn nicht, dann nicht. Es hat eine Tragödie dann oder auf jeden Fall nichts, kein so schönes Ende. Und der Trick ist, glaube ich, dass wir als Menschen da ganz stark mitfühlen. Also wenn ich das so mache, das ist dann relativ egal, ob ich Harry Potter lese oder ob ich einen Harry Potter Film sehe oder Harry Potter Hörbuch höre oder so. Ich komme da ganz, ganz stark rein. Plötzlich bin ich selber Harry Potter und dann, also alles, was dem passiert, passiert irgendwie auch mir, weil unser Gehirn, das haben die Forscher festgestellt, die sagen ja, unser Gehirn macht da gar nicht so einen großen Unterschied zwischen den Dingen, die wir so erleben. Also ich greife jetzt dieses Sofa oder hier, patsche auf den Tisch. Oder ich lese darüber, wie jemand das macht. Wenn das gut beschrieben ist, dann kann sich das wie echt anfühlen. Also es sind die gleichen Regionen, das Gleiche passiert im Gehirn. Die Bilder sind gleich. Komisch, ne? Vielleicht fragen Sie jetzt ja, warum das so ist. Können Sie?
Das ist ja genau das, worum es geht. Was passiert denn da? Also das ist ja das, was Sie meinen mit warum. Was passiert denn da im Hirn? Sie haben gesagt, es sind Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Mhm. Gibt es denn da Erkenntnisse, was passiert tatsächlich?
Sie haben gesagt, die gleichen Regionen, wenn ich eine Geschichte gut erzähle. Ne? Und ich würde mal sagen, ich sage jetzt einfach mal gut, dann ist es egal, ob es bewegte Bilder sind oder ob es ein Text ist, der vorgelesen wird oder den ich lese, wenn es gut ist, dann stimuliert das sowieso meine Fantasie. Ich glaube, auch ein Film tut das. Ich glaube, wenn wir beide ins Kino gehen oder noch 100 andere, dann sehen wir alle ein bisschen einen anderen Film. Weil es geht immer um uns. Im Grunde, jede Geschichte, die wir irgendwo sehen oder lesen, die beziehen wir sehr stark auf uns. Und insofern verändern wir die Geschichte immer, weil wir uns versuchen, darin wiederzufinden. Und die stärksten Geschichten sind die, in denen wir uns am stärksten wiederfinden können. Warum ist das so? Ich glaube, da haben die Anthropologen wirklich tolle Sachen rausgefunden. Die haben gesagt, ja, die Menschen, wenn wir uns die Evolution angucken, die sind ja nur deswegen so erfolgreich, weil sie flexibel kooperieren können in Gruppen. Wie funktioniert eine Gruppe? Was ist die Basis für so eine Gemeinschaft? Ist sowas wie Empathie, dass wir uns gegenseitig verstehen und nicht ständig irgendwie bekriegen oder so, dann kriegen wir nichts hin. Und Geschichten helfen dabei, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, so eine Empathieschule. Das ist sozusagen die große soziale Funktion von Geschichten. Sagen die Forscher. Glaube ich auch ganz fest.
Davon bin ich überzeugt, ja. Weil die ersten Geschichten, die wir hören, sind ja im Endeffekt die uns die Mutter oder die Oma oder der Papa erzählt, wenn wir Babys sind. Wenn wir einschlafen sollen, Kleinkinder, dann sind es Märchen, Fabeln, vielleicht auch erfundene Geschichten. Das kann ich jetzt nicht belegen wissenschaftlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus das Hirn prägt. Und ich habe zumindest schon gelesen, dass auch Kinder gerade in dieser Zeit sehr stark abhängig davon sind, dass sie Geschichten erzählt bekommen, um das Hirn wirklich vernünftig zu entwickeln, um später auch besser Empathie zu entwickeln, wie Sie selbst gesagt haben.
Ganz genau.
Ja. Sie haben gerade schon so einen Teil von diesem Storytelling, wie nenne ich das, Matrixes, erwähnt, des Heldenepos, also die Heldengeschichte. Egal ob tragischer Held oder glücklicher Held, Happy End oder Tragödie. Was ich faszinierend fand in Tell Me, Ihrem Buch über Storytelling, über strategisches Storytelling, wahr, wie viele unterschiedliche Ausprägungen es gibt. Das kann ich vielleicht mal erläutern. Also als ich zum ersten Mal den Begriff Storytelling gehört habe, mich damit auseinandergesetzt habe, war für mich der erste Gedanke, ja, Storytelling, gut, kenne ich. Habe schon immer gemacht. Schauen Sie, als ich 87 ins Radio gekommen bin, war eines der ersten, was mein Programmchef zu mir gesagt hat, ja, also wenn du deinen Hörer erreichen willst, dann musst du Bilder im Kopf schaffen. Kino im Kopf, Theater im Kopf. Schaffe bei dem eine Assoziation und dass etwas entstehen. Und das war für mich im Grunde genommen schon das Synonym zu Storytelling. Jetzt ist mir aber klar geworden, dass hinter dem jetzt verwendeten Begriff Storytelling sehr viel mehr steht als nur, ich sag mal, das reine jetzt Geschichten erzählen. Dieses Kino im Kopf, das gehört dazu, ist glaube ich Teil dessen. Aber es ist sehr viel differenzierter. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern.
Sehr gerne. Im Business, vielleicht nehmen wir das mal als Beispiel. Wenn ich Menschen mitnehmen möchte, also ich habe eine Strategie entwickelt oder eine Vision oder Werte mit den Kollegen und mit ausgewählten Kollegen und möchte dann, dass mein ganzes Unternehmen daran teilhabt, dann kann ich ja einfach, so wie das früher gemacht wurde, so eine Tafel schreiben meinetwegen. Das ist unsere Vision, steht dann so drauf. Ne? Wenn ich gut bin, kriege ich es in wenige Sätze und wenn ich irgendwie, manche brauchen ja mehr Platz und so, dann muss man länger lesen, dann wird das so aufgehängt. Und die Frage ist nur, wie wirkt es? Ne? Wirkt es, berührt es denn irgendeinen? Oder in der Regel, auch meine eigene Erfahrung, ich habe das natürlich auch schon gemacht, berührt das eigentlich keinen. Weil die Leute sagen, okay, jetzt hängt da eine Vision, was soll's. Und ich mache jetzt erstmal so weiter wie gewohnt. Wenn ich aber in dem Moment, wo ich das Ganze in eine Geschichte bringe, habe ich eine andere Haltung. Meine Haltung ist, ah, ich erzähle erstmal. Vielleicht findest du das gut. Vielleicht hast du Lust, Teil dieser Geschichte zu sein. Vielleicht ist die Geschichte groß genug für dich und mich und die anderen. Und wenn wir alle Teil einer Geschichte sind, dann sehen wir uns als Handelnde. Und die das Ganze mitgestalten. Und plötzlich habe ich eine ganz andere Kraft und Macht, wenn ich das so mache. Und nicht so dieses, hey, ich weiß, wie es geht. So, ne? Moses geht auf den Berg, kommt runter mit den Tafeln. Hört zu, Leute, so läuft das hier. Das sind die 10 Gebote. Ich würde sagen, diese Zeiten sind ein bisschen vorbei. Also es ist schön, dass es das alles gegeben hat. Das ist wunderbar. Ich glaube nicht, dass es heute irgendwie noch so funktioniert. Und wenn ich die Leute Teil einer Geschichte, also an einer Geschichte teilhaben lassen kann und sie diese Geschichte mitgestalten, dann ist es ganz egal, ob sie das dann digital machen oder hier so face-to-face oder an der Kaffeemaschine oder in Meetings oder wie auch immer, dann kriege ich sie viel stärker auch an die Sache selber ran. Ich schaffe eine Gemeinschaft und am Ende ist das so eine Formel für Erfolg, würde ich sagen.
Also ich darf da kurz einhaken, weil ich bin sogar davon überzeugt, ich glaube das nicht, ich bin davon überzeugt, dass, was Sie jetzt Geschichte nennen, ist für mich gemeinsames Ziel, eine Idee schaffen, sich einem Ziel verpflichtet fühlen, einer Gemeinsamkeit. Und ja, über Regeln schafft man, glaube ich, keine Gemeinsamkeiten. Da schafft man nur sozusagen ein Miteinander umgehen, eine Funktionalität. Mhm. Aber ein emotionales, nach einem gleichen Ziel streben, kann nur funktionieren, wenn diese Vision auch in Bilder gefasst wird. Und Geschichten sind für mich Bilder im Endeffekt.
Genau, dann wird es greifbar und emotional. Und dann können die Leute das mitfühlen. So wie bei Harry Potter plötzlich. Oh, jetzt bin ich irgendwie mittendrin, hab's gar nicht gemerkt. Schon wieder eine Stunde vergangen. Wieder 10, 20, 100 Seiten gelesen. Und vielleicht darf ich mal ein Beispiel dafür geben, ne, weil mir das hier sehr gut gefällt. IBM, das amerikanische Riesentech-Unternehmen in den 90er Jahren, war in der großen Krise. Und so haben sie einen neuen Manager geholt. Und sie haben extra jemanden geholt, der nicht aus der Branche stammte. Der Louis Gersten. Der war vorher bei Kreditkartenunternehmen. Und der hat als CEO, hat der gesagt, ich gehe jetzt erstmal auf eine Reise. Die ersten Mal, ich gehe... Und ich höre mal den Leuten zu. Ich höre meinen Kunden zu, ich höre meinen Partnern zu, ich höre meinen Mitarbeitern zu. Was erzählen die denn so? Und frage die immer so ganz einfache Fragen. Wie siehst du denn IBM? Wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Schwächen? Und so. Die Hypothese, mit der er reingegangen ist, war, da hat ihm der Aufsichtsrat auch seine Chefs quasi nahegelegt, IBM muss wahrscheinlich zerschlagen werden. Das Unternehmen ist viel zu groß, um in dieser neuen Computer-Ära, in der geprägt durch Firmen wie Microsoft oder Apple, um da noch bestehen zu können. Alles kleine, schnelle Unternehmen und so, IBM, so ein Riese, ganz schwerfällig.
das wurde ihm auch gespiegelt in den Gesprächen. Also die Leute haben IBM immer genannt, einen Dinosaurier oder einen Elefanten oder irgend sowas, also ein Tier, das man vielleicht nicht unbedingt sein will. Ne?
Vielleicht, um es denen näher zu bringen, die nicht wie wir so ein bisschen computeraffin sind. Also das war die Zeit, als man von den Großcomputern auf den PC umgestellt hat.
Ganz genau, das war
also
die Zeit.
Als Computertechnik individualisiert wurde quasi und genau. Nicht mehr nur für große Unternehmen interessant war. Ich wollte es nur ein bisschen einsortieren, weil es für manchen nicht nachvollziehbar ist.
Wunderbar. Und genau diese Zeit war das. Und IBM wurde bedroht halt von diesen damals sehr kleinen Unternehmen. Heute sind es natürlich selber gegangen, wie Microsoft oder Apple. Man kann sich das nicht vorstellen, damals war es anders. Aber trotzdem schnell wachsen. Und dann war die Frage, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Unternehmen? Ja, zerschlage ich das und baue lauter so, versuche ich so kleine Apples auch zu bauen oder so, oder bleibe ich so groß? Und Gersten hat gesagt, ich bin mit der Hypothese reingegangen, dass es zerschlagen werden soll. Jetzt komme ich hier raus und sage, nein, wir werden es nicht zerschlagen. Wir bleiben groß und wir werden auch mit unserer Größe gewinnen, weil in unserer Größe liegt auch viel Kraft. Dann hat er ein Bild dafür gefunden. Er sagt, wir sind ein Elefant, das wurde mir oft erzählt. Und künftig werden wir ein tanzender Elefant sein. Ein tanzender Elefant. Das ist sein Bild. Wir lassen den Elefanten jetzt tanzen. Und das ist so, das ist seine Strategie, seine Vision. Relativ, also sehr simpel. Kann jeder weiter erzählen, ja? Kann ich meiner 10-jährigen Tochter erzählen oder meiner Großmutter, einem Freund, wie auch immer. Was macht ihr denn bei IBM? Wie ist denn jetzt euer Plan? Tanzender Elefant. Elefant, ja, weil die Große versteht. Warum denn tanzen? Ja, wir werden jetzt agil, wir werden beweglicher, weniger Bürokratie, mehr Kundennähe und. Dann kann das jeder für seinen Bereich erzählen. Jeder kann so eine eigene Geschichte, jeder Bereich kann eine eigene Geschichte erzählen, vom Pförtner bis zur Chefetage. Und in diesem Bild, mit diesem Bild, waren die dann auch super erfolgreich. Muss man sagen, das ist total gut geklappt, ja. Bestimmt nicht zuletzt, weil auch eben eine schöne Geschichte oder eine schöne Metapher gefunden wurde, um zu beschreiben, was da eigentlich passiert. Eine, die die Menschen berührt.
Das bringt mich eigentlich auch schon zum nächsten Schritt, zur nächsten Frage. Weil IBM ein Beispiel ist aus einer sehr technokratischen Welt. Das ist ja nun sehr logisch basiert und sehr auf, ich sag mal, Einsen und Nullen fixiert. Wenn ich das jetzt hier in diesen Podcast-Bereich übertragen würde, gibt es ja unterschiedliche Formen von Podcasts, von der Unterhaltungsshow bis hin zu einem Wissenspodcast. Mhm. Wie würden Sie denn jetzt, wenn Sie einen Podcast gestalten müssten mit Storytelling, welchen Ratschlag würden Sie jemandem geben, der ein, ich sag jetzt mal, furztrockenes Thema hat?
Zum Beispiel?
Ja, nee, was ganz Einfaches. Sie machen Technik für Podcasting.
Mhm. Menschen erzählen.
Ja.
Geschichten zu Menschen gehen, mit Menschen reden und sich deren Geschichten anhören.
Okay.
Und über die Menschen und die Geschichten zur Technik kommen. Mhm. Wir könnten jetzt auch über das Gerät sprechen, mit dem wir das hier aufnehmen zum Beispiel. Würde ich über Sie gehen, über Ihre Bedürfnisse, was Sie damit erlebt haben. Und auch versuchen, ehrliche Geschichten, also nicht so, was alles so toll ist, sondern auch was schiefgegangen ist, ja, was nicht funktioniert. Wo man vielleicht vorsichtig sein muss. Und dann lerne ich gleich noch mehr über das Gerät und auch über die Anwendung. Sowas würde ich gut finden. So würde ich es also auf jeden Fall machen. Mhm. Und dann, finde ich, kann man die unteren Enden, also mir das eine Ende nehmen, der sehr praktischen Anwender. Und dann kann ich die Leute mir genauso angucken, die das entwickeln und weiterdenken und so und kann genauso mit denen sprechen. Also auf jeden Fall würde ich es immer versuchen, mit Menschen zu machen. So, das ist der erste Punkt.
Mhm.
Genau. Und von da ausgehend dann mich also der Technik nähern.
So eine Geschichte um die Technik stricken.
Ganz genau. Also wenn ich zum Beispiel jetzt wissen will, wie wird sich der Podcast weiterentwickeln, dann gehe ich meinetwegen zum Philosophen, gehe ich vielleicht zum Techniker so und rede mit denen und baue daraus so ein Bild. Könnte ich ja machen, so wie Puzzlestein. Und sagen, so, das ist jetzt, ich weiß ja, hier habe ich was über die Technologie gelernt, hier habe ich was über die Gesellschaft gelernt, hier habe ich was, keine Ahnung, irgendwas Drittes über Storytelling oder so gelernt. Und das füge ich dann zusammen zu so einem Bild. Das werden die Leute, glaube ich, lieben.
Sie haben ja in Ihrem Buch auch ein Kapitel, das sich explizit mit dem Verkaufen beschäftigt. Mm. Also Storytelling im Verkauf. Und da gibt es eine ganz schöne Geschichte von den, weiß nicht, waren es zwei oder drei Jungs, die in den Staaten Gegenstände bei eBay versteigert haben und die mit Geschichten emotional aufgeladen.
Mm.
Da ging es aber genau darum, eben keine wahren Geschichten zu erzählen. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen erläutern, weil ich fand das unglaublich faszinierend, dass Menschen etwas kaufen, von dem sie wissen, dass die Geschichte darum herum erfunden ist. Mhm. Weil das war für mich sozusagen das, wo ich dann plötzlich, hallo, kann das sein?
die Idee war, schafft die Story Wert? Das war eine Frage. Kann eine Story Wert schaffen? Der Kontext war, die das Experiment aufgesetzt haben, so eine Handvoll Gegenstände gekauft, so Tannentrödel, so kleine Figuren oder so Schneekugeln, all so ein Zeug, was nicht viel wert ist, ne? Alles immer nur wenige Dollar, es war in Amerika. Und dann haben sie Leute gefragt, hätten auch bei uns beide fragen können, die Lust, eine Geschichte zu diesem Gegenstand zu schreiben, der sich so zum Beispiel jetzt, meinetwegen, jetzt ist hier dieser Holzaschenbecher, der könnte jetzt sowas sein, den haben die gekauft für zwei Dollar. Und jetzt wollen wir den aufwerten. Und jetzt schreibe ich eine jetzt fragen Sie mich, Thomas, kannst du eine Geschichte dazu schreiben? Und ich sage dann, ja, ich überlege mir eine. Und dann fange ich an, eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht eine, wie wir uns getroffen haben und dieser Aschenbecher, was der für eine Bedeutung hat. Und dass der Grundstein war für, keine Ahnung, für Mega-Podcasts, die sie sich ausgedacht haben. So als Beispiel. Und ich verbinde den Aschenbecher damit. Oder mit einer Liebesgeschichte, das ist traurig. Danach hat irgendjemand, vielleicht meine Geliebte irgendwie... Meine geheime Geliebte hat ihn mir hinterhergeworfen, als ich mich von ihr getrennt habe und so. Es muss gar nicht unbedingt stimmen. Und es hat so einen künstlerischen Aspekt. Und die Leute haben in der Tat viel mehr bezahlt, teilweise ein Vielfaches für diese Gegenstände. Aber ich glaube, es hängt nicht nur damit zusammen, dass die Geschichten ausgedacht sind, sondern, jetzt kommt's, noch einen Schritt zurück, die Geschichte hinter all diesen Geschichten ist ja, wir setzen ein Experiment auf und wir wollen mal gucken, ob Geschichten Dingen einen Wert beimessen. Und die Leute, die sich daran beteiligen, die wussten das ja. Und die wollten auch, glaube ich, zu verstehen geben, dass, ja, das ist so. Ich freue mich total, wenn ich einen Gegenstand in der Geschichte kaufen kann. Das finde ich toll.
Das ist jetzt meine Frage. Diejenigen, die die Gegenstände gekauft haben, die wussten, dass sie Teil einer Studie sind?
Ich glaube schon.
Aha, okay. Das ist nicht so ganz rausgekommen beim Lesen. Mhm. Oder ich habe es vielleicht überlesen, das kann auch sein. Das war mir nicht bewusst. Ich wusste, also ich habe erinnert, dass die wussten, die Geschichten sind erfunden. Das wurde wohl auch bei eBay dann auch so klar gemacht. Und der Autor wurde genannt, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich fand es dann schon faszinierend, dass man für so ein Holzpüppchen, was weiß ich, 50 oder 100 Dollar zahlt statt einem oder zwei.
Total. Das sind ja auch, der eine hat so eine Voodoo-Geschichte geschrieben oder so. Das wäre ja auch interessant. Man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn ich diese Geschichte für diesen einen Gegenstand schreibe, meinetwegen für diesen Aschenbecher, und dann gibt es vielleicht irgendeinen Fan von mir, der sagt, das finde ich super, weil die ist einzigartig. Die wurde auch nie so groß veröffentlicht, sondern die ist irgendwie verbunden mit diesem Gegenstand. Ich habe diesen Gegenstand und ich habe irgendwie die Geschichte und so bin ich irgendwie auch verbunden mit diesen Menschen über den Gegenstand.
Das heißt, im Endeffekt, eine gut erzählte Geschichte ist in der Lage, einen Gegenstand, eine Person, ein Unternehmen, whatever, emotional aufzuladen.
Ob der Storytelling-Spezialist Thomas Pitschak das genauso sieht, erfährst du in der nächsten Ausgabe des Podcast Akademie Podcasts. Bis dahin eine schöne Zeit und wenn du mehr Informationen zum Thema haben möchtest, findest du diese auf der Homepage www.podcastakademie.de. Bis dann.
Die Podcast Akademie mit Wolfgang Ferenczak.